You didn't leave? Why aren't you at the airfield with the others?
The others are leaving. Why? This is the best place we could possibly be.
We cut out your demon, not your brain.
You seem upset.
The girl's gas balloon, did you see which way it went?
There were a lot of girls at this
Lyra.
City.
Did you see which way Lyra went?
I don't know a Lyra, Mrs. Coulter.
Then you are no use to me.
Oh, I'd like to be of use. I would like to make you happy.
Happy?
Here. Yes. This is the best place you could possibly be.
Who is this child?
Greetings to you, Great King.
Why do you disturb me?
I've got something very important and secret to tell you. It's about Yorick Bernison.
Yorick! Come closer. Come. Well,
I am his demon.
But you're just a human.
Humans get animals. It makes sense for Bess to get humans, doesn't it?
As for how he got me, it was a Bolvanga.
Skuld probably didn't tell you everything they were doing there.
Child cutting?
And all kinds of other things, too. Including making artificial demons. Even for bears.
Demons? For bears? Mrs. Coulter didn't give me a demon. I imprisoned Asriel for her.
Do you know what you're risking here?
I'm frightened of everything. Being frightened of you is just one more thing.
What is it? Tell me, child.
I've done a terrible thing. I told you I had to fight you in single combat, and he's gonna kill you. I tricked him so he wouldn't just kill you at the gates.
You tricked him?
I thought I was doing the right thing.
You were. I need to fight him. To end his tyranny.
I can't lose you.
You won't, Lyra.
He's not the real king. He doesn't even act like one. You do. Show him he's nothing.
Your king awaits you!
You tricked a bear.
He wasn't a bear. You showed me that. You helped me get my kingdom back. You're one of us now, Lyra. And I will give you a new name. You're no longer Lyra Balakwa, but Lyra Silvertongue.
Combat Nummer 780, RBG. Hallo, herzlichen Glückwunsch zum 780. Combat, den ich am heutigen, zum Glück, regenfreien Freitag, dem 25. September 2020, Tag 269 in der KW 39 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der 7. Folge der ersten Staffel von Dark Materials Teil 1. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, einem Teil, wo ich eher technische Meldungen der vergangenen Woche kommentierend betrachte, inklusive unangenehmen Dingen, die meinem Blog zuteil wurden. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit solchen von und zur Regierung, von und zur Wirtschaft und von und zu Corona. 14 Grad, Passing Cloudsieger. Das kommt schon eher hin. Cool Greetings, die 14 Grad kommen wir leveln wie 13. Wind macht 15 km/h aus dem Saus. Saus-Ischt. Wir haben keine Visibilität von 16,1 Kilometern. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die völlig abwegige Idee komme, dass wir das haben könnten. Oder bei Weser Pro haben wir dann 6 Uhr 14 Grad. Es ist Overcast, es ist viel zu leicht. 15, Taupunkt 11. Humidität 82%, Druck 996 oder vom Gerät gemessen 990. Der Wind macht irgendwas zwischen 13 und 28 km/h. Und der Regen, der hier eigentlich mal hätte sein sollen, tut mir den Gefallen. Energisch im Osten in Dunkelblau. Zwar existiert aber weit genug weg, dass ich von dem nichts mitkriege. Da ist immer schön da bleiben. So, und dann kommen wir bei der bescheuerten Regierung an. Da gab es erstmal Berlangen. Kampf gegen Fahrkenefs. Staatsministerin bis hin zu Überrechtsverletzungen in allerschlimmstem Ausmaß. Bär, Klammer auf CSU, Klammer zu, plant der Bundeszentrale für digitale Aufklärung. Die CSU-Politikerin schrub in einem Gastbeitrag für eine Zeitung, weil Fahrkenefs inzwischen zu einer massiven Bedrohung geworden wären, was wiederum eine Fahrkenefs ist. Brauche man eine solche Einrichtung? Sie soll als Plattform aufgebaut werden, in der vom Teenager bis zur Seniorin alle flüchtig würden. Die geplante Bumszentrale sei aber, Zitat, alles andere als eine Propagandamaschine der öffentlichen Hand, sondern nur eine Propagandamaschine der Regierung. Bis hin zur Überrechtsverletzung in allerschlimmstem Ausmaß. Na, also ich meine, wenn die ihre Hackfresse aufmacht, fällt mir halt spontan immer bis hin zur Überrechtsverletzung in allerschlimmstem Ausmaß ein. Was ja mal eine Pressemitteilung war, die sie mal vor mehr als 10 Jahren inzwischen im Dunstkreis Zensursula zum Besten gab, veröffentlichte. Zensursula, das wiederum werden die Jüngeren unter euch nicht kennen, das war das Bestreben einer Zensursula von den Laien, doch das Internet zensieren zu wollen, weil es gäbe da doch Kindesmissbrauch in irgendeiner bildlichen oder Videoform dokumentiert. Und weil man das nicht löschen könne, müsste man deswegen sogenannte Stoppschilder aufstellen. Das fand damals die damals schon mitregierende SPD nur begrenzt geil. Und als sie das mal verkündet hatte, fühlte sich also Frau bis hin zur Überrechtsverletzung in Bär bemüßigt, Presse melden zu wollen in diesem Internet. Da fänden ja böse Dinge wie Kindesmissbrauchsdarstellungen bis hin zur Überrechtsverletzung in allerschlimmstem Ausmaß statt. So, was da dann schon drinne steckte, war, es geht eigentlich gar nicht um Kinder, sondern es geht um Urheberrechte. So, ne, wenn sie jetzt ankommt und da irgendwas von Fake News rumblubbert, sag ich mal so, ja, ey, da geht es im Zweifelsfall auch nicht drum, das ist dann wieder nur irgendein Vorwand. So, von daher, ja. Dann gab es Bundesrätchen, Bundesrataufnahme von Flüchtlingen ohne Zustimmung des Bundes abgelehnt. Weil einige Länder hatten so die Idee, man könnte ja mal den Bundesdrinnenminister einfach mal ausmischen bei der Frage, wenn Länder feststellen, dass sie in der Lage sind, eine größere Anzahl Personen aufzunehmen als der Bundesminister für Drinnenbau und Dahorn bereit ist, ins Land zu lassen, dann könnte man ja einfach mal den Bundesminister für Drinnenbau und Dahorn aus der Entscheidungskette entfernen. Oder zumindest mal versuchen. Das ist allerdings im Bundesrätchen gescheitert. Im Bundesrat ist eine Initiative Berlins und Thüringens zur Aufnahme von Flüchtlingen gescheitert. Die Länder wollten erreichen, dass sie eigenständig und auch ohne Einverständnis des Bundesdrinnenministeriums Migrantinnen und Migrantinnen aufnehmen können. Minister Seehörster hatte es Berlin und Thüringen zuletzt untergesagt, eigenständig Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen. Die Länderkammer billigte außerdem ein Gesetz, wonach Upskirting und so weiter und so fort. Also, schade. Da haben genügend Länder dann also gekopfschüttelt, als dass das dann doch nicht stattfand. So, next. Next ist dann Rassist Hofer. Schöne Meldung aus der Nacht zu Sonntag. Innenterrorist Seehörster bereitet Studie zu Rassismus in der ganzen Gesellschaft vor. Weil auch Seehörster ist aufgefallen, dass wir haben zwar immer mehr bedauerliche Einzelfälle von Rechtsterroristen in der Polizei, aber auf gar keinen Fall darf man untersuchen, wie rechtsterroristisch ist eigentlich die Polizei. Jetzt dann inzwischen immer schwerer zu verteidigen ist. Deswegen ist seine amtierende Idee, ja, man müsse jetzt eine Studie machen, wie rechts ist denn so die gesamte Gesellschaft? Was? Den Brokkoli sollten Sie nicht rauchen, Herr Hörster. Nee. Und zwar sagte Ressortchef Seehörster in Propaganda, Regierungspropaganda am Sonntag, es bedürfe eines wesentlich breiteren Ansatzes für eine solche Studie. Und daran arbeite sein Haus. Entschuldigung, es geht um Verhalten des Staates, zu dem die Polizei gehört. Nicht um Verhalten der Bevölkerung. Sie können gerne auch nochmal das Verhalten der Bevölkerung in Angriff nehmen. Aber es geht hier ganz konkret darum, dass der Staat vertreten durch die Bullen sich rechtsextrem verhält. Das ist ein bisschen was anderes als der Rest der Bevölkerung. Na, aber, ja. Dann gab es ein ID-Achten. Und zwar, Meldung von Sonntag, Bundestagsgutachten, eine Bürgernummer und ihre Schwächen. Bla, 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 bla. Bundestagsgutachten verpasst den Plänen zur Steuer-ID für alles. Nun allerdings einen Dämpfer. Es hält die Bürgernummer in Thailand für verfassungsrechtlich problematisch. In der Gesamtschau ist die Eingriffsintensität eines hoch zu bewerten, schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, in einem Papier, aus dem eine Mediengruppe und eine Nachrichtenagentur zitieren. Es gibt bei der geplanten Bürgernummer Unwägbarkeiten, insbesondere hinsichtlich möglicher Zweckänderungen und zur Frage, ob die technischen Schutzvorkehrungen ausreichen, so die Gutachter. Naja, man kann sich das Leben relativ einfach machen. Gab es nicht ein Bundesverfassungsgerichtsurteil zu einer sogenannten Volkszählung, wo eine Personenkennzahl drinne vorkam und als verfassungswidrig geurteilt wurde? Gibt es Urteile danach, die dieses Urteil revidierten? Ich meine, ja, es gibt so ein Urteil und nein, es gibt keine Revision davon. So, von daher, verfassungswidrig ist verfassungswidrig, Punkt, Ende der Debatte. Sie wollen das jetzt einführen? Sie wollen eine Nummer, die eingeführt wurde mit, das nutzen wir nur für Steuern, Schwör, Doppelschwör, Dreifachschwör, missbrauchen für irgendwelche anderen Zwecke. Das ist ein Missbrauch der Daten. Das geht so gar nicht. Punkt, Ende der Debatte, weg damit. Das Leben könnte so einfach sein. Na? Also, meines Erachtens abgesehen, dass die Regierung auch danach dann, genau hier Mittwoch, es offiziell zugegeben hat. Behördengänge sollen für BürgerInnen und Bürger durch Neuregelungen bei der Digitalisierung der Verwaltung vereinfacht werden. Bundeskabinett beschloss ein sogenanntes Registermodernisierungsgesetz. Damit wird die Steueridentifikationsnummer als ein übergreifendes Ordnungsmerkmal für besonders relevante Register eingeführt. So, die Nummer, die wir nur für Steuerzwecke, schwör, wir werden sie niemals missbrauchen, schwör, schwör, eingeführt wurde, die wollen sie für andere Zwecke missbrauchen, schwör. Ja, Zweck der Datenspeicherung steuern? Doch nicht. Also ja, auch. Und alles andere. Und wenn wir schon mal gerade dabei sind. Also ja, dann nehmen Sie doch mal Stellung dazu. Es gäbe da ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was das schon vor vielen Jahren betrachtet hat und für verfassungswidrig geurteilt hat. Mit der informationellen Selbstbestimmung. Die wollen Sie jetzt offensichtlich abschaffen. Wenn Sie die jetzt abschaffen wollen, dann haben Sie hoffentlich eine echt gute Begründung dafür. Wie Sie haben keine Begründung dafür, ja, dann unterlassen Sie es doch immer weiter in die informationelle Selbstbestimmung der Bürger rein fremdbestimmen zu wollen. Kann doch jetzt so schwer nicht sein. Na, also ja, das ist ganz offizielles Regierungshandeln. Sie wollen tatsächlich die Steuer-ID missbrauchen als Bürger-ID. So, ja, es gibt andere Länder, in denen andere Geschichten so üblich sind. Ja, in anderen Ländern gelten andere Sachen. In anderen Ländern ist es aber ohnehin andere Länder. Wenn Sie Gesetze aus anderen Ländern anwenden wollen, können Sie doch in andere Länder gehen. Das haben Sie doch bitte nicht hier zu machen. Däh. So, dann Mautkosten. Geplatzte PKW-Maut, eine der teuersten Rohrkrepierer. Und zwar hätte die Maut jetzt schon knapp 80 Millionen, also 79,3, gekostet. Was ja erst der Anfang ist, weil es gibt da schließlich noch die Schadensersatzansprüche der Firmen, die eigentlich eine Maut betreiben sollten, wo ein Bundesminister für bescheuerte Bescheuerheit, ein Herr Bescheuer, dem das ja schließlich in einem Vertrag unterschrieben hat, weil der Herr Bescheuer ja schließlich nicht persönlich haftet. Oder haftet der Herr Bescheuer vielleicht versehentlich doch persönlich? Weil dann könnte man ihn ja einfach regresspflichtig nehmen. Könnte sagen, so ja, der Herr Bescheuer haftet. Damit ist es dem Staat dann auch scheißegal. Ja, da, sehr, sehr geehrte Maut-Nichtbetreiberfirmen, nehmen Sie alles, was der Herr Bescheuer hat. So, der kann ja gerne versuchen, Privatinsolvenz zu erklären. Dann wird ihm vielleicht auch noch sein gekaufter Doktor, PHDR, abgenommen. Kann man ja vielleicht ein paar Cent von kriegen. Na, also, der Ingeplatz-Bekämpfer hat den Bund bisher 90,3 Millionen Euro gekostet. Darunter sind 7 Millionen Euro, die in diesem Jahr bis zum 18. September anfielen, wie das Bundesmaut-Ministerium auf eine Grünen-Frage antwortete. Zuerst berichteten Zeitungen darüber. Allein 5,2 Millionen Euro fielen demnach in diesem Jahr bisher für Sachverständige und Gerichtskosten an. Anstatt einfach zuzugeben, ja, wir haben da Scheiße gebaut. Die Firmen, die anboten, den Vertrag doch erst nach einem Gerichtsurteil zu unterschreiben, Civil Twilight Morningstar, 635 and 710, die Firmen, die anboten, den Vertrag doch vielleicht erst zu unterschreiben, nachdem der EuGH festgestellt hat, dass eine solche Maut tatsächlich nicht diskriminierend sei, denen widersprach ja ein Bundesminister für Maut, weil der halt unbedingt noch im Jahr, 2018, das Ding im Etat drinne hatte und sonst hätte er erklären müssen, warum denn die Maut, die für 2018 im Etat vorgesehen war, nicht gekommen ist. Ja, weil hat halt alles länger gedauert, Schulterzug, kann halt mal passieren. Und wenn wir schon mal gerade dabei sind zu verlängern, können wir vielleicht noch eine Milliarde mehr drauflegen, weil die Maut sowieso niemals kostendeckend gewesen wäre. Na, also schlicht und ergreifend. Aber hey, kommen wir bei der Wirtschaft an. Da gab es eine Tarifeinigung zwischen Bahn und EVG, die nämlich 1,5% mehr Geld ab 2022 vereinbart hätten. Und zwar läuft der von März kommenden Jahres bis Ende Februar 2023 schließt für diese Zeit betriebsbedingte Kündigung aus, bla 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 bla. So gucke ich mir an und sage so 1, irgendwas. 1, irgendwas klingt jetzt irgendwie nicht so gigantisch geil. Einerseits, andererseits, es ist halt erstmal ein Tarifvertrag und betriebsbedingte Kündigungen sind damit ausgeschlossen. So halt der Klassiker. So ja, wenn die Bahn gleichzeitig händeringend Personal sucht, wird sie schon tendenziell eher nicht so sehr Leute rauswerfen wollen, aber gut, was weiß denn ich. So, was mir da jetzt noch fehlt, ist eine Aussage dazu, ob die Gewerkschaft der Lokpfeifen dann wieder in der Öffentlichkeit rumpfeift. So, dann am Montag meldete sich die Streich-Hansa damit, dass sie noch ein bisschen streichen wollte, und zwar mehr Flieger und Jobs. Die Lufthansa muss in der Corona-Krise noch stärker schrumpfen als bislang geplant. Mindestens 150 Flugzeuge der einstmals 760 jets umfassenden Konzernflotte werden dauerhaft nicht mehr abheben, teilte das Unternehmen am Montag mit. Auch die Zahl der wegfallenden Vollzeitstellen werde die bislang angekündigten 22.000 übersteigen. Bisher hatten sie eigentlich mit 100 Fliegern gerechnet, die sie nicht mehr starten. Beziehungsweise die, wenn man sie eh nicht mehr fliegen will, können wir mal gucken, ob nicht irgendwer anders sie haben will. Auf der anderen Seite ist das klitzewitzige Problem, Corona ist halt kein lokales Problem, sondern Corona betrifft alle. Ganz viele große Fluggesellschaften haben das Problem, dass die Flieger halt irgendwo einmotten. Und ein Problem bei Flieger einmotten ist, wenn du sie wieder ausmottest, kannst du unter Umständen noch richtig teure Sanierungen haben. Weil Flieger sind ja eigentlich nicht dafür designt gewesen, dass sie für mehrere Monate irgendwo rumstehen. Sondern so Flieger sind eigentlich darauf ausgelegt, dass sie so ziemlich die ganze Betriebszeit irgendwo in einem mehr oder weniger intensiven, aktiven Einsatz sind. So, von daher, ja. Also ja, die A380 werden komplett eingemottet, sofern er sie nicht an den Hersteller Airbus zurückgeben kann. Weitere Jets vom Typ A340-600 sollen dauerhaft am Boden bleiben oder gleich ganz ausgemustert werden. Man hat davon abgesehen, dass irgendwie die letzte Fuselage eines A380 fertig gebaut worden wäre. Ist mir also als Meldung neulich irgendwo über den Radar geflattert. Aber ja, also ja, Lufthansa, Sie wissen schon, der Konzern, der mehr Geld von der Regierung bekommen hat, als die Börse meinte, dass der Konzern insgesamt wert gewesen wäre, der schmeißt also mehr Leute raus, lässt Flieger stehen. Eine Wortmeldung der Regierung muss mir glatt entgangen sein. Die aber ja eigentlich ein akutes Eigeninteresse drin hätte, weil sie schließlich die Firma quasi gekauft hätte haben können. Für das Geld, was sie da auf den Tisch gefurzt haben, hätten sie die Firma haben können. Wollten sie irgendwie nicht. So, dann auch die Deutsche Bank meint, ihr Filialnetz verkleinern zu wollen. Und zwar auf 400. Von bisher 511. Also sie wollen nochmal so bummelig 100 Filialen zu machen. Da sage ich mal, ja, sehr, sehr entehrte Deutsche Bank, dann machen sie halt. Also frei nach dem Motto, ja, also jetzt wären die Leute ja dran gewöhnt, dass sie eigentlich irgendwelche Bankgeschäfte nicht unbedingt in der Filiale erledigen wollen würden, sondern dann doch eher irgendwie fernmündlich. Ich meine, ich habe mit der Deutsche Bank immer nur dann zu tun, wenn die sich mal wieder einbilden, bei mir fernmündlich einen Termin festlegen zu wollen, wenn ich mich denn gefälligst bei ihnen einzufinden hätte. Weil sie wollen unbedingt darüber reden, dass sie mein Geld woanders hinschieben wollen, um da noch ein bisschen was an Kosten abzugreifen. Obwohl sie sich mir dann nur die Frage aufdringt, so was zum Fick soll das eigentlich werden, wenn es fertig ist. Wenn ich wollen würde, dass meine Geldanlage sich ändert, dann würde ich mich bei ihnen melden. Dann war es in 30 Minuten, nämlich 7:11:17. Gucken wir mal nach. Kommt das hin? 7:10:56. Mir fehlt hier einiges nach. Sunset Time. Oh. 7:10:57, 19:09:42. Kann die App doch einfach selber fragen. So. Also ja, die Deutsche Bank will nochmal bummelig 100 Filialen zu machen. Ja, am liebsten die, wo die nächstgelegene Filiale zu dicht dran ist. Ja, ich meine, nachdem sie hier Rahlstedt zugemacht haben, war quasi meine Filiale weg. Und, ich meine, dann ist mir auch egal, welche Filialen sie dann hier noch aufhaben. Das ist mir dann wirklich alles egal. Aber ja. Dann gab es am Mittwoch ein paar Fleizchen. Illegale Leiharbeit in Fleischindustrie. Razzien in mehreren Ländern. Die Bumspolizei führte nämlich in 5 Bumsländern Durchsuchungen im Zusammenhang mit der illegalen Einschleusung von Arbeitskräften für die Fleischindustrie durch. Rund 800 Beamte seien schwerpunktmäßig in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen im Einsatz. Wollte mir dann auch noch einfällt, so, aha, das fällt Ihnen aber früh auf, dass die Leute da ausgebeutet werden. Hätte es Ihnen nicht ungefähr in dem Augenblick auffallen können, als mal bekannt wurde, dass bei Tönnies die Leute ausgebeutet werden, noch nicht mal mehr genug Geld kriegen und dann auch noch koroniert. Na, also das wäre ja irgendwie so ein Hinweis gewesen und der ist noch nicht so lange her, als dass man den nicht hätte mitgekriegt haben können. Aber offensichtlich ist denen das nicht aufgefallen und wirft dann andere Fragen auf. Das wirft dann Fragen auf, die sie gefälligst zu klären haben, um es mal im Duktus der Bundesregierungslautsprecher fallen zu lassen. So, dann gab es dann noch den Posttarif, weil Tarifbeschäftigte erhalten nämlich in 2 Stufen 5% mehr Gehalt. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Pferdi einigten sich darauf, die Einkommen aber dem kommenden Jahr in 2 Stufen, um insgesamt 5% anzuheben. Auch Auszubeutende erhalten mehr Geld. Für den Einsatz während der Corona-Pandemie sollen die Beschäftigten zudem eine Einmalzahlung von 300 Euro erhalten. Tarifvertrag läuft bis Ende 2022. Da fehlt es jetzt nur an sämtlichen Details, die man bräuchte, um einzuschätzen, ob das jetzt gerade viel oder wenig ist. Na, so, ja, so irgendwas schwammig da irgendwie. Es gibt da mehrere Stufen und irgendeine Prozentzahl. Und das ganze Ding läuft bis in 2 Jahren. So, giltet das für dieses Jahr mit? Weil wenn es für dieses Jahr mit giltet, sind es 3 Jahre Laufzeit. Und dann sind nämlich 5% auf einmal nicht mehr viel. Wenn es für dieses Jahr noch gar nicht giltet, sondern für wirklich 2 Jahre echte Laufzeit, dann könnte es viel sein. Also schlicht und ergreifend. Ja, sehr entehrte Nachrichten, ich gratuliere, Sie haben es geschafft, eine Faktenmeldung so zu verschwurbeln, dass die Fakten nur noch am Rande erkennbar sind und man gerade nicht mehr bewerten kann. Nope. So, und dann kommen wir bei der Gelegenheit. 19 Minuten. Dann auch schon in der Corona-Ecke an. Die geht mit KNRW los, weil Corona-Pandemie, Karneval in Nrw fällt fast komplett aus. Meldung aus der Kategorie als vor ein paar Wochen das als Debatte im Raum rumfurzte, pöbelten da noch irgendwelche Vollidioten laut rum, so, nein, das geht doch nicht. Und jetzt ist den Idioten aufgefallen, so, warte mal, wenn wir tatsächlich am 11.11. uns alle in einem Raum aufhalten wollen und uns alle gegenseitig in den Rachen kotzen, das ist ja nicht so richtig geil, weil wir bringen uns gegenseitig um. Nee, lass uns die Scheiße mal absagen. Ach, das ist aber schön, dass Ihnen das auch auffällt. Ja, wie gesagt, es ist noch nicht so lange her, dass genau dieselbe Debatte da noch weit von sich gewiesen wurde. Also an den Fakten hat sich genau genommen gar nichts verändert, außer dass wir jetzt ein paar Tage später sind. Die Karnevalisten in North Rhine-Westfalen müssen in dieser Session, wegen der Corona-Pandemie starke Einschränkungen hinnehmen. Auf den traditionellen Straßen-, Sitzungs- und Kneipenkarneval müsste man in diesem Jahr weitgehend verzichten, hieß es nach Beratung der Karnevalsverbände mit der Landesregierung in Düsseldorf. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass nur eine klare Absage an gesellige Veranstaltungen wie Sitzungen, Bällen und Umzügen erfolgen könne, seit der Präsidiumsbums des Festkomitees Kölner Karneval. Kuckelkorn. Ich meine, ja, ach, dass es vielleicht eine doofe Idee ist, zu beschließen, man wolle sich gegenseitig in den Hals kotzen. Auf die Idee konnte man jetzt also nun wirklich beim besten Willen schon vor einer geraumen Weile gekommen sein. Aber ja, offensichtlich sind die Karnevalisten nicht so schnell. Na, so, Zeit für die Pausetaste. Und weiter geht es mit Meldung von Montag. Winterspahn. Corona-Infektionen. Herr Spahnungslos kündigt eine Strategie für den Winter an. Bundesmoralminister Spahnungslos hat eine neue Strategie für den Winter angekündigt. Er will sogenannte Fieber-Ambulanzen einrichten. Zudem will er in großem Umfang Schnelltests einsetzen. Sie meinen diejenigen Schnelltests, von denen so Leute wie ein Kekulé schon die ganze Zeit reden, dass es doch eine total gute Idee wäre, die jetzt endlich mal zu erlauben. Das Einzige, was die daran hindert, hier stattzufinden, ist die Tatsache, dass sie nicht offiziell erlaubt sind. Na, also Schnelltests, die auf Antigen anspringen und die nicht irgendwie länglich mit einer PCR und nur im Labor gemacht werden können. Schnelltests, die eine geringere Trefferquote haben, weil sie halt auch mal falsch positiv und falsch negativ häufiger sind als die PCR, die halt, wie gesagt, nur im Labor stattfinden kann. Die aber dafür viel schneller sind, weil quasi du rotzt mal irgendwo drauf und dann sagt dir das, kann sein, dass du Virus hast oder sieht eher nicht so aus, als hättest du Virus. Dann hast du damit ja eine Aussage. Weil wenn dir das dann durch die Blume mitteilt, ja, kann sein, dass du Virus hast, dann kannst du dich ja zumindest erstmal so verhalten, als hättest du Virus. Du kannst dann immer noch irgendwo aufschlagen, Golden Hour Morning Start, 649 ins 757, als hättest du Virus und kannst dich dann behandeln lassen. So, beziehungsweise kann sich dann erstmal richtig mit einer PCR testen lassen. Und wenn die PCR dann sagt, Kopfschüttel, da ist nicht genug Virus, ja, dann war es vielleicht falsch positiv. Kann halt mal passieren. So, die Baustelle lässt ausrichten. Das entstehende Haus da wirkt tatsächlich wie ein entstehendes Haus. Und der große, der große Kran hat auch seine Beleuchtung unten an. Wenn der Kleine seine Beleuchtung anmachen würde, hätte ich sogar keinen Spaß hier. Aber ja. So, Bauzwischenstand. Von Mittwoch habe ich das letzte Mal nachgeguckt. War hier überall die Decke drauf, außer eben in der Tiefgarageneinfahrt, logischerweise. Weil wo Tiefgarageneinfahrt ist, wäre es auch schwer verwunderlich, wenn da eine Decke drauf wäre. Fällt sich so schlecht ein, wenn das dann doch wieder zu ist. Von daher ja. Dass hier vorne noch irgendwie ein Häuschen drauf kommt, wie es die Bilder andeuten. Davon sieht man aber, na gut, die Metallstreben, die aus dem Ding hochgucken. Aber ansonsten nicht. So, mal ganz davon abgesehen, dass halt das andere Haus da beweist, dass man innerhalb von relativ überschaubar wenigen Wochen tatsächlich genügend Grundlage hinlegen kann, um dann da am Ende ein Haus hinzustellen. Oder was, aus dem man zumindest erkennen kann, dass es mal ein Haus werden soll. Aber ja, so mal davon abgesehen, hier die Einfahrt ist tatsächlich fertig betoniert. In die lustige Tiefgarage. Und wie hat das hier wohl die Einfahrt in die Tiefgarage? Ein paar ernst gemeinte Wände stehen da jetzt auch schon. Was an Säulen. Wo der Kran rausguckt, guckt er halt ganz entspannt raus. Was mir halt immer noch nicht klar ist, was hier beim Aldi das Gedöns wird. Da ist mir schlicht und ergreifend nicht klar, soll das am Ende irgendwie einmal dann doch ein komplettes Fundament werden und sie bauen das einfach nur schluckweise. So, immer wenn sie Langeweile haben, bauen sie wieder ein Stückchen weiter. Ist mir halt schwer unklar. Für mich zu sagen, völlig unklar. Ja, toll, jetzt hat der kleine Kran auch seine Lampen angemacht. Und ich sag noch. Naja, also ja, der spannungslos verkündigt, also irgendwie im Winter mal einen Plan haben zu wollen. So ja, als hätte der spannungslos Ahnung. So, dann Maskündchen. München führt nämlich eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen ein. So, Kategorie, hä? Das gucke ich mal an und sage, also wenn ich nicht irgendwas Gigantisches verpasst habe, dann ist die stehende Theorie, dass auf öffentlichen Plätzen, es in draußen, wenn du nicht gerade super dicht auf anderen Leuten draufhängst, Masken ungefähr gar nichts bringen. Weil draußen hast du Wind. Da hast du also eher keine Aerosole. Beziehungsweise du hast Aerosole, aber die stehen halt nicht irgendwo in der Landschaft rum, sondern sind so verdünnt, dass um dich da infizieren zu können, du quasi karnevalsartige Zustände haben musst und eine infizierte Person dir direkt in den Hals rotzen lassen musst. Ansonsten kannst du das vergessen. Na, aber ja, also München ist jetzt halt über die 50 pro 100.000 pro Woche Grenze drüber gerobbt und hat erst das Problem, jetzt muss man aber irgendwie so tun, als würde man was tun. Also tun sie so, als würden sie was tun, indem sie dann halt eine Maskenpflicht für draußen erlassen. Dann gucke ich mir an und so, hä? Aber gut, auch meinem Arbeitgeber ist aufgefallen, man muss jetzt mal so tun, als würde man was tun. Also sobald man sich bewegt, soll man gefälligst maskiert sein. Okay. Glaub ja nicht, dass das was bringt, aber ja, wenn es euch glücklich macht. Und dann gab es noch die Grenzlehnung. Das ist eine Meldung von Dienstag. Steigende Corona-Infektionen, Kanzleramtsminister der braune Helge lehnt nämlich erneute Grenzschließungen ab. Also pauschal jetzt irgendwo schon Aussagen über die Zukunft machen, ist auch gar lustig. Weil es gibt ja Länder, in denen es eine relativ hohe Infektionstätigkeit gibt. Frankreich zum Beispiel. Deklarieren wir zu einem Risikogebiet, dann aber zu verargumentieren, ja, aber die Grenzen zu machen geht ja auch wieder nicht. Naja, einerseits, andererseits. Einerseits geht es nicht, weil kommt halt nicht so richtig geil. Andererseits, wenn die da einen Infektionsdruck haben, nehmen sie jetzt von. Dann möchte ich zumindest eine Möglichkeit haben, Leute, die von da kommen, untersuchen zu können. Na, andererseits willst du das halt nicht, weil Leute, die jetzt von da kommen, sind eigentlich Pendler. Wenn du die aufhältst, aber du kannst ja so eine Grenzregelung machen, für die gilt das nicht. Na, oder anders ausgedrückt, ja, es sieht mir aus wie so ein richtiges Konzept, was sie da eigentlich tun, hat die Regierung nicht. It is 6:55. So ja, dass die Regierung kein Konzept hat von dem, was sie tut, das überrascht mich ja total. Wo sie doch sonst immer so gut vorbereitet sind. Wo sie doch einen fertigen Pandemieplan vor einem Dreivierteljahr aus der Schublade holen konnten, feststellen konnten, so ja, da steht drauf, ist das letzte Mal irgendwann in den 1980er Jahren angefasst worden und beinhaltet was, eine DDR? Huch. Na, also schlicht und ergreifend, die haben halt keine Ahnung, was sie da tun. Und ja, es fällt dann dem interessierten Beobachter auf, wenn man da mal genauer hinguckt. So, ja, ach. So, und dann kommen wir auch schon in der Musik und in der Ecke an. In der Musikecke wären wir bei PS22 von 2018 beim 22. Video Paradise is Waiting mit irgendeiner Band. 4 Minuten 33 ist das denn hier lang. Gefolgt vom schönen Morgen vom 14. September, wo sich der Köpersbusch zur NRW-Wahl, Kommunalwahl, noch nicht mal mehr von nationalem Interesse, in 3 Minuten 39 ins Benehmen setzte. die ich euch dann offen in die Ohren verpasse, dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, wäret ihr sich dazu eingeladen, das in Form eines Tweets at Kompott oder einer Mail an kompiblog@gmail.com zu adressieren. Die Kommentare sind zu. So. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Kubasbusch und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. 1.
nur für Erwachsene.
Ja, Verluste, aber doch Platz 1 verteidigt bei den Kommunalwahlen in NRW. So lief das für die CDU bei dieser ersten Wahl in Deutschland, seit die Corona-Pandemie begonnen hat. CDU-Ministerpräsident Armin Laschet hat das Kommunalwahlergebnis auch als Erfolg seiner Corona-Politik gewertet. Die SPD trägt Trauer, sie verliert nämlich klar. FDP und AfD erreichen jeweils 5%, die Linke 4. Die Grünen haben in einigen Städten und Kommunen deutlich gewonnen und gehen als einzige Partei mit großen Stimmengewinnen aus dieser Wahl hervor. Von 12 auf 20 Prozentpunkte.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Friedrich Küppersbusch.
Und Ureingeborener. Guten Morgen aus Dortmund.
Das stimmt, guten Morgen.
Untermauern die Grünen denn damit ihren Status als Volkspartei und ihren Anspruch auf Regierungsbeteiligung ab 2021?
Ja, tun sie. Regierungsbeteiligung natürlich auf Bundesebene. Die Grünen waren lange der Scheinriese Turtur aus Lukas der Lokomotivführer. Also je näher der Tag der Entscheidung kam, desto mehr schrumpften Umfragewerte und dann auch Wahlergebnisse. Das ist diesmal nicht der Fall gewesen. 20% plus 11. Und was interessant ist, es sind nicht nur die in der Tat vielen Universitätsstädte und urbanen Milieus, wo junge Leute, bei den jungen Leuten 33%, die Grünen im Landesschnitt, sitzen, Studierende, akademischer Mittelbau, sondern gucken wir mal zum Beispiel aufs Münsterland, da sind sie auch stärker geworden. Und das war immer ein Problemfeld für die akademischen, spinnerten jungen Leute aus der Stadt, dass sie da beim Landvolk nicht ernst genommen wurden. Auch in der Stadt Münster selber gibt es eine Stichwahl CDU gegen Grüne. SPD ist da hinten runter.
Für wie wahrscheinlich halten Sie es seit gestern, dass es nach der Bundestagswahl 2021 eine schwarz-grüne Koalition dann gibt mit einem CDU-Kanzler Armin Laschet?
Ja, das sind zwei Fragen, ne? Also Schwarz-Grün, das gibt das Land im Moment eigentlich nicht her. Es gab in Köln und Wuppertal gemeinsame Kandidaten, Schwarz-Grün, aber genauso müssen in Münster und Aachen jetzt Grün und Schwarz gegeneinander antreten. Also die Grünen machen es da auch schlau und sind nicht mehr der lustige Blinddarm der SPD mit ihren Koalitionsaussagen, sondern jeweils vor Ort gucken wir doch mal, was geht. Die Herr Laschet, ob der nun CDU-Vorsitzende wird, da sehen ihn viele im Aufwind. Also es ist nicht leicht, Nordrhein-Westfalen nach 50 Jahren SPD zu holen, und die kurze Zeit, die Rüttgers das mal geschafft hat, das lag noch so ein bisschen in der Linie CDU weil SPD, also der Zusammenbruch der SPD personell, das war damals Rau, Clement Steinbrück, man wusste gar nicht mehr, wer es ist, das wirkte alles auch ein bisschen altbacken und überhangen, und die SPD macht Politik für Leute, die nicht mehr wählen gehen, also Olaf Scholz, super Typ, Grundrente, und an der Wahlurne wählt man dann Grün oder CDU. Laschet hat nun das stabilisiert. Es ist ja nicht eine zweite Landtagswahl, aber 34,4% und damit 10% vor der SPD. Das ist schon ein Statement. Ob er damit auch der Mann für Schwarz-Grün ist, steht dahin. Sicher ist erstmal die SPD, naja, wenn man mal 200 Kilo gewogen hat und nimmt 50 ab, ist man immer noch dick. So gucken die im Moment aus den Knöpfe und sagen, war super. Für die SPD, die behauptete Trendwende, war es nicht. Also Vorsicht beim Rauslesen aus einer Kommunalwahl mit zum Teil sehr örtlichen Themen. Wer daraus jetzt zu lesen, wer Bundeskanzler wird, doppelt Vorsicht.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.